Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt kommen wir zu Musik für einen Gast mit Daniel Haag. Er ist Dozent für medizinische Biologie an der Universität Basel und gilt als herausragender Spezialist für Tauben. Er hat sich in der Straßentaubenforschung einen Namen gemacht und schrieb ein Standardwerk zur Kulturgeschichte dieses Tiers, vor dem sich manche Leute ekeln. Es gilt einerseits als Krankheitsüberträger und Schädling, andererseits ist die Taube aber auch ein Symbol für Unschuld, Liebe und Frieden. In den nächsten 5 Viertelstunden ist Daniel Haag zu Gast bei Angelika Schett.
Daniel Haag, Sie kamen ins Studio und durch irgendeinen kleinen Umstand wiesen Sie darauf hin, dass Sie ein sehr pedantischer Mensch seien, aber geworden seien, weil als Kind seien Sie es überhaupt nicht gewesen. Und da fragt man sich ja, wie kommt diese Wandlung zustande?
Ich war als Kind wirklich sehr chaotisch und das, was man als flüchtig bezeichnet hat, das habe ich in jedem Zeugnis noch von den Lehrern da mitbekommen, wurde einfach mit der Zeit auch eine Notwendigkeit, das besser in den Griff zu bekommen und das Chaos zu beherrschen und systematisch zu werden. Das habe ich dann vor allem während des Studiums gelernt, diesen täglichen Kampf gegen das Chaos und die Unordnung zu gewinnen.
Wenn Sie sagen, das Studium und so, Sie sind ja nicht so ganz linear, schnurstracks darauf hinmarschiert, sondern Sie haben ja zuerst eine kaufmännische Lehre gemacht.
Ja, also ich war ein absolut schlechter Schüler und bin dann auch in der damals schlechtesten Abteilung gelandet, in der Abschlussklasse, und habe dann eine Protestprüfung gemacht in die Sekundarschule und bin dann wirklich dort angekommen und habe dann das mehr schlecht als recht meine Schulzeit hinter mich gebracht. Mit diesen Voraussetzungen war natürlich das Gymnasium überhaupt kein Thema. Ich hatte es zwar versucht, aber bin an der Aufnahmeprüfung schon durchgefallen und habe dann eine kaufmännische Lehre gemacht, die dann abgeschlossen. Und nach der kaufmännischen Lehre habe ich gearbeitet und dann eben die eidgenössische Maturität.
Was ja ziemlich happig ist.
Ja, das war noch recht happig, aber ich habe da gelernt zu arbeiten und ich habe es einfach auch gewollt.
Was hat Sie da so angetrieben? Sie waren also ein schlechter Schüler, Sie haben dann die kaufmännische Lehre gemacht. Warum dann noch diesen Extra-Effort? Hatten Sie ein Ziel vor Augen oder wollten Sie einfach mehr Bildung?
Ich glaube, es war keins von beiden. Ich war einfach neugierig auf alles. Ich habe mich schon als Kind für Philosophie und Musik und einfach alles interessiert, was es gab, für Natur vor allem auch. Dieser Hunger ist dann nach der Schule wieder aufgeflammt.
Das klingt gut. Nach der Schule flammte er auf, nicht während der Schule.
Ja, ich glaube, unsere heutige Schule ist nicht dazu geeignet, eben Interessen groß zu fördern. Da wird eher einfach versucht, eine gewisse Uniformierung hinzubekommen, die am besten lernen, die am zuverlässigsten Dinge auswendig lernen können. Die fleißigsten und die brävsten gegenüber den Lehrern haben wahrscheinlich nach wie vor die besten Chancen. Und dieses System war einfach nichts für mich.
Und dann haben Sie Biologie studiert.
Ja, ich habe dann Biologie abgeschlossen in Verhaltensforschung über das Rangordnungsverhalten der Javaneraffen hier im Basler Zoo.
Und da erinnert ja manches noch an unser menschliches Zusammenleben, wenn Sie jetzt zum Beispiel uns erzählen, was Sie daraus gefunden haben.
Ja, also man kann von Anfang an einmal sagen, dass wir natürlich Primaten sind und dass etwa 95% unseres Erbgutes in der Primatenzeit erwirtschaftet wurde im Laufe der Revolution und wir enorm viele Gemeinsamkeiten haben. Ich habe das Sozialverhalten studiert, also vor allem wie Rangordnungen sich aufbauen, wie sie zusammenbrechen, wovon das abhängt. Und es ist also ganz erstaunlich, dass zum Beispiel wie bei uns auch eben die starken Mütter die guten Beziehungen zu Kollegen und Freunden und eine starke Verwandtschaft, also sehr viel ausrichten können auf den Rang. Ein Waisenkind hat in einer Affengesellschaft keine Chance.
Und wenn ich führende Affen werden möchte in dieser Affengesellschaft, die Sie jetzt untersucht haben, dann habe ich Glück, wenn ich eine starke Mutter habe.
Ja, also in den Fällen, in denen ich es gesehen habe, waren es immer starke Mütter, die die Söhne gefördert haben. Dann waren die sehr geschickt im Umgang mit ihren Kollegen. Es gibt ja immer eine ganze Reihe von Tieren, die gleich alt sind und die auch Ambitionen haben. Und wenn die gute Allianzen schmieden können, dann haben sie gute Chancen. Also alleine nur einfach stark sein und die anderen möglichst oft beißen, das genügt nicht. Das ist so eine soziale Frage, Chef zu werden.
Also der Chef bei den Affen jetzt, der muss auch ein gewisses Fingerspitzengefühl haben für seine Gesellschaft.
Ja, muss vor allem eben geschickt umgehen können mit seinen Kollegen, mit seinen Rivalen, die auf seine Seite bringt.
Und der Umgang mit den Affenfrauen?
Ja, da spielen vor allem eben die erwachsenen Weibchen eine Rolle. Das ist eben ein bisschen komplizierter als bei uns, weil die Weibchen machen dann, sagen wir mal, Attraktivitätssprünge, wenn sie in die Ovulation kommen. Die werden da begleitet, sind dann sehr wertvoll, haben sehr viel Aufmerksamkeit. Und wenn sie außerhalb der Ovulation sind, dann kann man sie wieder vergessen. Also dann spielen die wieder ihre Rollen in ihren Weibchenrangordnungen. Aber die sind mächtig, die können dann auch einen Chef sehr in die Bedrohung bringen, wenn sie ihn nicht mögen.
Ah ja, also muss der auch ein bisschen darauf achten oder der sehr darauf achten?
Muss sehr darauf achten, dass er nicht zum Beispiel ein Weibchen beißt, das starke Söhne hat, weil die kommen dann schon und würden zumindest versuchen, ihn zu stürzen.
Was nervt denn so einen Oberaffen an den Frauen in seiner Umgebung?
Die Männchen sind eh stärker körperlich, jetzt bei den Javaneraffen, und die holen sich schon das, was sie wollen.
Sie haben die beobachtet, wie lange?
Das war etwa ein Jahr.
Und was war so die Hauptaussage?
Die Hauptaussage ist, dass eben Rangordnung sehr von den Außenumständen abhängt, von den sozialen Konstellationen und weniger von der rohen Kraft, wie man das vielleicht annehmen würde.
Daniel Haag, Sie haben ja gesagt, wenn man ein bisschen wild ist und unangepasst zu Beginn unseres kleinen Gesprächsteils, dann hat man es schwer in der Schule. Wenn ich Sie jetzt bitte, Ihren ersten Musikwunsch zu sagen, dann kommen wir auch wieder in die etwas wildere Sphäre. Jetzt mal wieder weg von den Affen.
Ja, also mein erster Musikwunsch ist Hey Joe von Jimi Hendrix. Das war die Zeit, als ich etwa 17 war, 1969 war Woodstock, und ich war, wie schon gesagt, ein sehr unruhiges Kind oder ein sehr aufmüpfiger, rebellischer Jugendlicher. Wir waren gegen alles. Wir hatten damals eine Band. Wir konnten zwar nicht spielen oder wenigstens nicht gut spielen, aber Jimi Hendrix hat für uns das irgendwie verkörpert. Er hat die Gitarre mit den Zähnen gespielt, und es war auch die Zeit, wo Instrumente zerstört wurden. Wenn man sich vorstellt, was die Alternative damals war, das waren diese entsetzlichen Schlager, Marschmusik, Ländlerkultur, und da waren wir natürlich leidenschaftlich dagegen. Und Hey Joe ist wirklich ein musikalisches Monument, das eben das ausdrückt, was wir damals empfunden haben. Oh,
Daniel Haag, wenn Sie das hören, erinnern Sie sich dann, wie Sie so auftraten früher als Band?
Ja, genau. Also das werde ich natürlich nie vergessen. Auch unseren größten Triumph, als wir mal an ein Mädchengymnasium eingeladen wurden, um zu spielen. Und ich habe dann das mit meinem Tenorsaxophon gespielt, also die Singstimme, weil niemand singen konnte in der Band. Das war natürlich ganz toll.
Wenn man Ihnen zuhört oder schon zugehört hat, wundert man sich wahrscheinlich ein bisschen, dass Sie Ihrerseits nach dem Biologiestudium erstmal 10 Jahre als Lehrer am Gymnasium arbeiteten.
Ja, also auf der anderen Seite ist natürlich der Lehrerberuf, wenn man ihn wirklich liebt und wenn man vom Fach überzeugt ist, ist natürlich was ganz Tolles. Und Biologie ist natürlich auch einfacher zu vermitteln als irgendwie vielleicht Buchhaltung oder Stenografie oder etwas in dieser Richtung. Das heißt, man kann seine eigene Begeisterung weitergeben, vor allem auch, wenn man noch nicht viel älter ist als die Schüler. Ich hatte Schülerinnen, die 5 Jahre jünger waren als ich. Und da lebt man noch in der gleichen Welt, hört die gleiche Musik. Und Musik ist enorm verbindend auch und definiert, sagen wir mal, die Subkulturen in unserer Gesellschaft. Und das ist dann schon einfacher. Aber nach etwa 10 Jahren wurde es immer schwieriger, auch für mich, den Drill durchzuhalten, der immer mehr nötig wird dann ab einer gewissen Zeit. Und das hat mich dann frustriert, sodass ich eben auch andere Wege gesucht habe.
Sie haben eine Dissertation geschrieben, und zwar nicht mehr über Affen, sondern über Tauben. Und die werden uns auch heute in diesem Gespräch vor allem beschäftigen. Wie kamen Sie auf das Thema Taube?
Ich habe damals gerade das Lehrerseminar gemacht in Basel für eben Gymnasiallehrerausbildung und habe dann den verantwortlichen Professor Durer, ich habe den ganz toll gefunden und finde ihn immer noch ganz toll, habe ihn gefragt, ob ich bei ihm eine Doktorarbeit machen könnte. Ich würde mich so für Käfer interessieren. Dann hat er gesagt, er hätte eine Alternative. Er habe eben eine Anfrage bekommen von der Ornithologischen Gesellschaft und der Stadtgärtnerei, dass sie jemanden suchen würden, der sich mit den Tauben beschäftigt. Es ging darum, das Straßentaubenproblem zu lösen, die wissenschaftlichen Grundlagen zu erarbeiten, um neue Wege zu finden, wie man mit diesen Tieren umgeht. Und da habe ich dann eigentlich ohne groß zu überlegen zugesagt.
Und nie bereut?
Nie bereut, das hat mich nie wieder losgelassen, dieses Thema.
Sie sagten im Vorgespräch, die Taube spaltet die Geister. Es gibt Menschen, die finden sie toll, es gibt Menschen, die finden sie grässlich. Nur so Schmutzschleudern oder eben Ratten, was man ihnen ja auch schon mal nachsagt, fliegende Ratten. Und für Sie ist die Taube ja nochmal was ganz, ganz anderes. Sie sind ja nicht auf der einen oder auf der anderen Seite. Sie glorifizieren sie nicht, sie verdammen sie auch nicht.
Ja, das ist richtig. Also ich versuche immer eigentlich das Tier an sich zu sehen. Das Tier mit seinen Bedürfnissen. Was braucht es, dass es gedeiht, dass es sich wohlfühlt? Und auf der anderen Seite ist die Taube natürlich ein Symbolträger. Und zwar absolut unvergleichlich im Tierreich. Es gibt kein anderes Tier, das so viele Symbolbedeutungen hat wie die Taube. Das spielt natürlich enorm in die Bewertung der Taube durch die Menschen hinein. Das ist nicht einfach mehr, sagen wir mal, das nackte biologische Wesen, sondern da steckt die ganze Geschichte dahinter.
Wenn Sie über die Geschichte sprechen, man muss sagen, Sie haben auch ein richtiges Oeuvre geschrieben über die Taube. Ein ziemlich auch schon umfangmäßig großes Buch mit Bildern und allem Möglichen. Was lässt sich denn über die Taube jetzt mal so mit dem kulturgeschichtlichen Aspekt sagen? Seit wann ist die überhaupt ein Thema?
Die Taube ist Symboltier und Sinnbild, seit der Mensch zum ersten Mal Kontakt mit diesen Tieren hatte. Also es ist ganz erstaunlich, es gibt 6000 Jahre alte Dokumente, wo man nachlesen kann, dass damals die Taube schon zum Beispiel als Symbol der Liebesgöttin gegolten hat. Und das ist einfach auch für unsere heutige Gesellschaft sehr schwierig nachzuvollziehen, aber man hatte zu dieser Zeit eigentlich nur sich selber, den Menschen und die Tiere. Und die Tiere spielten eine enorm wichtige Rolle. Als Haustiere, als Tiere, die man isst, und auch natürlich als Lebewesen, die man für Vergleiche heranzieht.
Und zum Beispiel die Taube, für was für Vergleiche hielt die her?
Also die Taube hat praktisch alles besetzt, was es gibt. Einmal als Symbol der Unschuld, als Symbol der Liebesgöttin, als Symbol der Sexualität, sogar der Unzucht. Also es gibt deutsche Bordellzeichen, die wurden durch 2 Täubchen symbolisiert. Also teilweise sogar eben das Gegenteil von Unschuld. Das Balzverhalten und das Paarbindeverhalten der Tauben ist der ähnlich dem des Menschen. Es sind eigentlich auch an sich monogame Lebewesen, die aber auch auf Seitensprünge nicht verzichten als alternative Fortpflanzungsstrategie. Dazu ist die Taube eigentlich ein sehr gegenüber dem Menschen ein sanftes Tier, also es pickt nicht, es kratzt nicht. Wenn Sie mal einen Raben in den Händen hatten, dann wissen Sie, wie das gemeint ist, oder einen Greifvogel, das fühlt sich natürlich ganz anders an. Eine Taube erschlafft den Körper und sucht eine gute Gelegenheit, dann wegzufliegen. Deshalb ist sie wahrscheinlich auch noch Symbol der Schreckhaftigkeit im Alten Testament zum Beispiel.
Nehmen wir mal die Taube als Liebestaube. Was für eine Rolle spielte sie da?
Tauben haben sich wahrscheinlich schon sehr früh freiwillig an den Menschen angeschlossen. Also wahrscheinlich kurz nachdem der Ackerbau entdeckt wurde, vor etwa 10.000 Jahren. Da wurden auch die ersten Tempel für die Götter und die Göttinnen gebaut. Und Tauben als Felsküstenbewohner nehmen gerne Gebäude an, als Ersatzbrutplätze. Das weiß jeder, der ein Haus in der Stadt hat, dass das sehr beliebt ist. Und diese Tauben haben sich dann unter den Schutz der Göttin begeben. Die erfolgreichsten Göttinnen in der Antike bzw. in der vorderorientalischen Geschichte waren die Liebesgöttinnen, weil da gleichzeitig eben Bordelle damit verbunden waren. Es galt als heiliger Akt, eine solche Tempeldienerin zu gebrauchen. Es wurden auch die Töchter gespendet oder Sklavinnen verkauft, eine blühende Prostitutionsindustrie zu dieser Zeit, und die Taube war das Symbol der Tempel oder diese Tempeltäubchen, wie sie auch genannt wurden, diese Hirodulen, also diese Prostituierten. Und das hat sehr früh natürlich so einen sexuellen Kontext bewirkt, wobei interessant ist, dass die Taube im Christentum immer noch für die Befruchtungen, die geistigen wie die körperlichen, eben verantwortlich ist. Man konnte den Vogel der Liebesgöttin nie ganz abschaffen.
Und die Friedenstaube?
Die Friedenstaube, die hat eine andere Geschichte. Die Taube hat ja mehrere Stränge, können wir sagen, mehrere Symbolstränge. Diesen Liebesgöttinnenstrang, den wir vorhin besprochen haben, aber auch eben den Friedensstrang. Da gibt es sehr alte, die Geierstähle, die eine Art Friedensvertrag darstellt. Da ist vor 4.500 Jahren die Taube als Symbol des Friedens dargestellt worden, zwei Tauben. Als Friedensvögel heißt die wörtliche Übersetzung, und da haben wir bereits schon eine erste Interpretation. Dann haben wir als nächsten Punkt das Gilgamesch-Epos, eine uralte Geschichte, die wahrscheinlich ins 3. oder sogar ins 5. Jahrtausend vor Christus zurückgeht, wo eine Sintflut vorkommt. Das hat man erst im letzten Jahrhundert entdeckt, dass man diese berühmte Tafel Nummer 10 gefunden hat, wo die Noah-Geschichte praktisch so ein bisschen mit anderer Besetzung, mit anderen Vögeln dargestellt wird, aber auch mit der Taube, wo eben die Taube dann ebenfalls signalisiert, dass damals die Götter nicht mehr den Menschen zürnen. Und so ist es ja auch im Alten Testament dann in der Noah-Geschichte, als die Taube mit dem Ölzweig dahergeflogen kommt und so symbolisiert, dass jetzt in der Zwischenzeit der einzige Gott nicht mehr den Menschen zürnt. Also eine Art Friedenssymbolik. Die eigentliche Friedenssymbolik ist ja der Zweig und nicht die Taube. Die Taube bringt den nur. Und mit der Zeit wurde die Taube dann selber zum Friedensvogel und der Ölzweig wurde weggelassen. Also wenn man heute eine Taube sieht, denkt man automatisch auch an Frieden.
Man denkt an Frieden, und wir jetzt an Ihren zweiten Musikwunsch, Daniel Haag.
Also das hat vielleicht nicht direkt mit dem Frieden zu tun, sondern doch eher wieder mit dem ersten Thema, nämlich mit der Liebesgöttin. Es geht um den sogenannten Cold Song, der ursprünglich von Purcell in seiner Oper King Arthur eines der eindrucksvollsten Stücke darstellt. Es ist die Frostszene, die eigentlich zeigt, wie die Macht der Liebe imstande ist, jedes noch so kalte Herz aufzutauen. Ich habe dieses Stück zum ersten Mal in einer Interpretation von Klaus Nomi kennengelernt, in einer Aufführung von Lulu am Basler Theater vor x Jahren, und war unglaublich fasziniert. Ich habe es dann wieder angetroffen beim Film von Peter Greenaway, der Musik von Nyman, im Draughtman's Contract. Weil ich eben diese Begeisterung dann auch auf meine Frau übertragen hatte, hat sie eine Interpretation davon arrangiert, die dann mit Tristan Feldbauer und Alan Müller auf einer CD veröffentlicht wurde. Und da ist eben ein besonderer Reiz für mich noch dabei, weil eben eine Basler Trommel da integriert ist. Ich trommel seit einigen Jahren jetzt an der Basler Fasnacht und es ist natürlich etwas sehr Heimatliches, das da auftritt in einem klassischen Stück. Ja.
Und Ihre Frau ist Musikerin, das muss man vielleicht dazu sagen.
Meine Frau ist professionelle Musikerin, ja.
Thank you.
Daniel Haag, die Taube in ihren Bedeutungen früher. Die Taube hat aber auch heute noch ganz viele Bedeutungen. Unter anderem gibt's etwas, das habe ich gelesen, bevor ich sie jetzt traf. Ich habe gelesen, die könnte doch glatt einen Picasso von einem Rembrandt unterscheiden. So viel Kunstsinn hätte ich jetzt der Taube nicht zugetraut. Wie kommt das?
Ja, so Tauben sind ganz erstaunliche Tiere, die über sehr hochentwickelte mentale Fähigkeiten verfügen. Das brauchen sie natürlich auch beim Fliegen. Also die müssen Strukturen erkennen können, müssen diese vergleichen können. Und es gibt verschiedene Forschungsresultate, wo man zeigen konnte, dass Tauben ein sehr gutes optisches Gedächtnis und sehr gute optische Interpretationsfähigkeit besitzen. Und ein japanischer Forscher, Watanabe heißt er, der hat sogar Tauben darauf konditioniert, dass sie Picassos von Chagalls unterscheiden konnten. Tauben können sich die Gemeinsamkeiten, die Picasso-Bilder unter sich haben und die Chagall-Bilder untereinander haben, einprägen und können dann eine richtige Wahl durchführen.
Also sie müssen ja dann doch einen ganz bestimmten optischen Sinn haben. Wie Sie gerade sagten, können die auch menschliche Physiognomien gut erkennen.
Also Tauben können sehr gut Menschen erkennen. Ein deutscher Forscher an der Uni Konstanz wollte ursprünglich Tauben für die Fahndung bei der Polizei einsetzen, indem man ihnen Bilder zeigt und dass sie dann diese Menschen hätten erkennen können. Das hat auch funktioniert. Aber was natürlich nicht funktioniert hat, ist, eine Taube kann nicht in der Stadt rumfliegen und dann irgendwie nach Hause kommen und sagen, ich habe den gesehen. Die können sogar Kriegsschiffe erkennen, feindliche und die eigenen Kriegsschiffe. Die Amerikaner hatten mal Versuche, indem sie Tauben eingesetzt haben in Raketen. Und die konnten dann also eine ganze Reihe von Schiffen erkennen und haben dann entsprechende Pickmuster gezeigt und hätten so diese Raketen auf die feindlichen Schiffe lenken können.
Also wenn ich jetzt noch nach der Brieftaube frage, ist das fast lächerlich, weil dass die dann das auch kann, wundert mich jetzt nicht mehr.
Ja, so Tauben haben sehr gute Orientierungsfähigkeiten, wie viele andere Vögel auch. Aber der Vorteil ist, Tauben sind sehr einfach zu halten, die werden sehr zahm. Man kann sie dann von praktisch beliebigen Distanzen auflassen und dann fliegen die nach Hause.
Also wenn Sie das alles so erzählen, Daniel Haag, und Sie sind ja wirklich ein Mann, der sich mit Tauben auskennt, dann fällt es mir fast schwer, nach dem anderen Aspekt von Tauben zu fragen, nämlich da, wo wir sie offensichtlich ja gar nicht so mögen und ja auch nicht nur zu Unrecht. Sie beschmutzen Gebäude, sie übertragen irgendwelche Krankheiten, sie gibt's manchmal auch viel zu viel in den Städten. Also sie sind nicht unbedingt Sympathieträger unter den Vögeln.
Man muss von Anfang an einmal klarstellen, dass es nicht ein Problem der Taube ist, sondern der Menschen, die sie füttern. Es ist auch so, dass jedes Tier, das in Massen vorkommt, eben auch Ängste verursacht. Massentiere werden häufiger auch Opfer von Aggressionen, obwohl sie eigentlich nichts dafür können. Also es ist nicht die Taube, die etwas falsch macht, sondern eben der Mensch, der Tauben dann teilweise in Städten in derart großen Beständen heranfüttert, dass es da Probleme gibt mit Krankheitsübertragungen. Das trifft natürlich auch den Menschen. Tauben können eine ganze Reihe von Krankheiten auf den Menschen übertragen, über den Kot und dann die Inhalation dieser Erreger. Und auf der anderen Seite, aus den Brutplätzen können Parasiten auswandern, also Milben, Zecken, Flöhe, Bettwanzen. Wir haben alles schon gesehen und dann den Menschen befallen. Und das ist dann schon eine Belastung für diese Menschen, die davon betroffen sind.
Wenn man aber die Population in Grenzen hält, dann ist das alles nicht so schwierig.
Nein, es ist immer ein Problem, eine Frage der Menge. Wir hatten in Basel mal weit über 20.000 Tauben und da war das viel offensichtlicher. Also einmal die Verschmutzungen und auf der anderen Seite auch Probleme mit kranken Tieren in den Beständen.
Und Sie haben sich ja darum gekümmert, dass sich diese Anzahl reduziert. Wie viele Tauben gibt es heute?
Also es wird heute etwa zwischen 5.000 und 8.000 Tauben geben.
Und das ist eine gute Zahl?
Das ist eine Zahl, die zu verschmerzen ist. Es ist immer noch eigentlich sehr viel. Und es ist immer noch so, dass in der warmen Jahreszeit, wo eben viel Nahrung anfällt, in den Parkanlagen am Rheinufer, dass die Bestände dann anwachsen, sehr viele Jungtiere eben produziert werden, die dann im Winter einfach keine Chance haben und dann sterben. Wir haben uns gefragt, wie wir das Problem lösen können und haben dann Aufklärungsaktionen gemacht und versucht, den Leuten beizubringen, dass eben das massenweise Füttern von Tauben für die Tiere selber ein Problem ist.
Aber wenn jetzt jemand mal ein Täubchen füttert mit seinem Kind, ist das noch kein Problem?
Nein, das mache ich selber auch, da kann ich auch nicht widerstehen. Aber wir hatten einen älteren Mann, der hat 16 Tonnen Taubenfutter pro Jahr bezogen und hat das verfüttert. In der Innerstadt haben da Tausende von Tauben von alleine diesem Mann gelebt. Und das ist natürlich kein Zustand, weil diese Tauben ja auch keine Brutplätze haben. Es gibt zu wenig geeignete Brutplätze und das gibt Probleme.
Daniel Haag, Sie haben Ihre Dissertation über Tauben geschrieben, Sie haben ein Buch über Tauben geschrieben, Sie schreiben ein weiteres Buch über Tauben. Sie sind quasi ein Mann der Taube. Sie haben vorhin gesagt, dass Tauben einen auch persönlich kennen. Sie haben ja auch diverse Taubenschläge immer wieder besucht. Wurden Sie da auch von Tauben persönlich erkannt?
Ja, also das sehe ich immer wieder. Auch meine letzte Assistentin, die sich sehr dann mit den Tauben beschäftigt hat. Sie hat mehrere Schläge betreut, auch die Daten, die wir brauchen für die Forschung dort erfasst. Und die war ganz eindeutig bekannt bei den Tauben.
Ihr nächster Musikwunsch, wie sehr der mit Tauben jetzt zu tun hat, weiß ich auch nicht, aber lassen wir es mal.
Ja, es ist ein ganz spezielles Stück. Ich bin absoluter Fan von Händel. Sie ist auch, sagen wir mal, der erfolgreichste Musiker überhaupt. Er hat jetzt seit 250 Jahren, werden seine Stücke aufgeführt, immer wieder mit sehr großem Erfolg. Was ich da ausgesucht habe, ist die Ode für den Sankt-Cäcilien-Tag. Ein wunderschönes Stück, wo versucht wird, die Himmelsharmonie zu reproduzieren in einer Arie. Das heißt, what art can teach, also was uns die Kunst beibringen kann, und bezieht sich auf die pythagoreische Theorie der Himmelsharmonie. Die Harmonie des Himmels soll ja in der Musik repräsentiert sein und die Musik soll zur Erschaffung der Welt geführt haben. Das ist natürlich etwa ein relativ hoher Anspruch an ein Lied, aber ich denke, Händel hat da wirklich das Optimalste herausgeholt.
Thank you.
Daniel Haag, was ging Ihnen jetzt so durch den Kopf?
Ich denke eben immer an das Universum, wie es einmal war, und dann die Bildung der Galaxien, die Erschaffung der Welt und auch das erste Leben, das sich dann in einem unglaublichen Wettlauf zu dem entwickelt hat, was heute ist. Und das ist natürlich sehr faszinierend, weil wir am Ende eben dieser Komposition stehen und schauen, was da herausgekommen ist. Und das ist immer noch faszinierend, natürlich als Naturwissenschaftler auch da herumzuforschen und das zu verstehen versuchen.
Haben Sie das Gefühl, wir sind am Ende der Komposition?
Das glaube ich nicht. Das wird weitergehen. Es wird sich alles noch immer wieder neu verändern. Jedes Mal, wenn in der Umgebung oder der Umwelt etwas passiert, dann werden sich auch wieder die Organismen anpassen und verändern. Und da steht uns noch einiges bevor. Wir haben ja natürlich noch einen winzigen Einblick in eine ganz kurze Zeit, sodass uns das statisch erscheint. Aber das Ganze ist ein lebendes Gewusel.
Ein lebendes Gewusel. Und Sie meinen, da kommt noch was nicht auf uns jetzt zu?
Nein, das geht so langsam. Aber wenn man es zeitlich verkürzt, ist das ein sehr dynamischer Prozess.
Sie, Daniel Haag, sind Biologe. Sie arbeiten am Anatomischen Institut der Universität Basel. Sie unterrichten Biologie an der Universität Basel, also sind wieder lehrend als Professor tätig, und Sie machen Ausstellungen, weil Sie es ja eben auch mit den Tauben haben. Eine Anfang Februar, und die hat eigentlich einen, wie ich finde, zutreffenden Titel, heißt nämlich Unerwünschte Gäste, und dann Die Straßentaube, ein Blick hinter die Kulissen. Was offeriert ein Blick hinter die Kulissen?
Mit dieser Ausstellung möchte ich zeigen, was wirklich abgeht an den Orten, wo man nicht hinsieht normalerweise. Es ist ja so, dass wir viele Fälle bearbeiten hier in der Stadt Basel. Also wenn Leute nicht mehr weiter wissen mit einem Taubenproblem, da haben wir immer wieder Dinge gesehen, die einfach unglaublich sind. Also ganze Dachböden voller toter Tauben mit Jungtieren, die von Parasiten übersät sind. Und mit den unerwünschten Gästen, wir wollen das mal offen lassen, das sind eben gar nicht unbedingt die Tauben, sondern eben die Parasiten, die Materialschädlinge, die sich an diesen Nistplätzen entwickeln können und dann den Menschen belästigen. Taube ist vielleicht das Medium, auf dem diese Parasiten oder diese unerwünschten Gäste eben leben. Natürlich ist sie der Hauptplayer in dieser Geschichte. Aber noch wichtiger ist natürlich der Mensch, der diese Bestände ermöglicht und die Tauben dazu zwingt, unter solchen Bedingungen zu leben. Und das versuchen wir in der Ausstellung einmal ganz drastisch zu zeigen.
Was ist Ihr Verhältnis zur Taube?
Ich empfinde Tauben als sehr interessante Tiere. Sie sind sehr gescheit. Was für Möglichkeiten sie hat, das ist natürlich schon auch toll, in Interaktion zu treten. Das geht. Also Tauben können sofort erkennen, zum Beispiel, ob man sie anschaut oder nicht. Tauben haben auch in ihrem Verhaltensrepertoire sogar das Flirten, das man beim Menschen kennt. Also sie können die Blickrichtung bestimmen. Tauben können sich über Blick verlieben. Man hat solche Versuche gemacht, dass sie sich nur über Augenkontakt ineinander verlieben können und dann sofort ein Paar bilden, wenn man sie zusammenlässt. Und das sind doch viele Gemeinsamkeiten, die ich sehe mit uns selber. Und es ist auch leider eines der wenigen Tiere, die man überhaupt noch sieht in der Stadt, weil das ist ja Tierleer, das ist ja eine gefährliche Steinwüste, sehr lebensfeindlich.
Wenn Sie schon das sagen, Daniel Haag, muss ich Sie doch darauf ansprechen, oder möchte ich auch, dass Sie Vizepräsident der Tierversuchskommission sind.
Das ist der kantonale Tierversuchskommission, die sich mit den Tierversuchen beschäftigt, die Tierversuchsbewilligungen zum Beispiel bearbeitet, also sich fragt, ist hier der Aufwand gerechtfertigt, ist gerechtfertigt das Leiden des Tieres eben das, was es bringt, und das führt immer natürlich auch wieder zu Entscheidungen und Konflikten mit denen, die die Tierversuche eingeben. Dann überprüfen wir die Durchführung von Tierversuchen, Tierhaltung.
Was ist da so Ihre Einschätzung? Ist das auch wirkungsvoll?
Das ist sicher wirkungsvoll. Die moderne Forschung, vor allem auch die moderne Medizin, könnte man schlicht vergessen ohne Tierversuche. Das wäre gar nicht möglich, auch diese Fortschritte. Und wir stehen ja noch ganz am Anfang in vielen Bereichen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch das Schicksal der Tiere in Betracht ziehen. Und es wird niemals ein Versuch einfach so zum Ausprobieren bewilligt, wie das manchmal geglaubt wird, dass dann eine sehr mühselige Angelegenheit, einen Tierversuch bewilligt zu bekommen.
Denken wir darüber ruhig noch ein bisschen nach. Ihr nächster Musikwunsch.
Mein nächster Musikwunsch geht genau in diese Richtung. Es geht um Nachtigallen. In einem frühen Forschungsprojekt, das noch in der Petite Gamma Gassassienne unter Professor Duro gegründet wurde, wurde einmal versucht, die Nachtigall auch kulturell zu erfassen wie die Taube. Meine Frau hat damals das als Musikerin gemacht und hat versucht, einen Dialog zu komponieren zwischen Nachtigall und Klavier. Von Anfang an war ich dabei, auch zum ersten Mal eben eine Nachtigall hören dort. Das ist sehr zu empfehlen. Der Petite Gamma Alsacienne, so nah bei Basel, mit einem wunderschönen Nachtigallenbestand. Die Nachtigall hat auch immer wieder die Musik beeinflusst und das wäre eben ein Beispiel dafür, wie uns die Natur und ein Naturgesang eben geistig befruchten kann zu eigener musikalischen Tätigkeit.
Daniel Haag, das war jetzt wirklich wunderschön. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ging das, Ihre Frau am Klavier und die Nachtigall?
Also meine Frau Maya Wackernagel hat damals die ganze Musikgeschichte durchforstet nach Nachtigallen-Elementen und hat dann auch sehr vieles gefunden. Das wurde dann auch publiziert in einer Arbeit, hat einige Interpretationen gemacht und hat dann einfach zum Schluss selber noch eine Interpretation dazu komponiert. Auch durch die intensive Beschäftigung mit dem Nachtigall und Gesang ist er etwas ganz Tolles und Variantenreiches. Und sie als Pianistin hat dann eben versucht, ein Konzert für Nachtigall und Klavier zu schreiben. Und das ist eben das Resultat.
Sie haben jetzt so viel über Tauben und über Tiere und Tierschutz und so weiter gesprochen, aber noch gar nicht, was Sie sonst noch leben. Man sieht Sie jetzt irgendwie nach dem ganzen Gespräch ja vor allem im Zusammenhang mit Tauben und nicht mit Menschen.
Ja, das ist klar, aber das Hauptsächliche ist natürlich schon der Umgang mit Menschen, mit meinen Studenten, mit meinen Kollegen an der Universität und natürlich auch im privaten Kreis. Das Wichtigste überhaupt eben die sozialen Beziehungen, und wenn ich mal zurücktreten muss, in den Ruhestand gehen, ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, wie man sich diese sozialen Interaktionen eben erhalten kann. Tiere können da natürlich auch eine wichtige Rolle spielen, aber ich glaube, das eigentlich Wichtige sind schon die Mitmenschen.
Und was bedeutet das für Sie, Freundschaften zu pflegen?
Also ja, es ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens überhaupt. Es geht einem ja auch nicht immer blendend gut und es ist wichtig zu hören, wie geht es den anderen, wie machen die das, was haben die für Probleme. Man ist nicht allein in diesen Situationen.
Und Ihre Kinder, also eben wenn Ihre Frau Musikerin ist, Sie Biologe, führen Sie die in diese Bereiche ein? Wäre ja noch naheliegend, oder lassen Sie die Kinder da ihren Weg gehen?
Also wir versuchen das eigentlich wie die Gärtner zu halten. Wir lassen die Kinder sich entwickeln und versuchen sie dort zu fördern, wo es gut kommt, und schränken die Förderung vielleicht dort ein, wo es nicht so gut kommt, aber wir versuchen nicht Kopien von uns heranzuziehen, das geht nicht.
Und ich weiß von Ihnen, dass Sie ja mal Tenorsaxophon gespielt haben, als es noch Jimi Hendrix Zeit war und so, aber jetzt Ihre Frau so eine gute Musikerin ist, natürlich, da trauen Sie sich gar nicht mehr richtig.
Nein,
aber was Sie tun, Trommeln zur Fasnacht.
Genau, natürlich die Basler Trommel, das ist ganz toll, das ist etwas sehr Emotionelles auch, man spürt auch das Zwerchfell vibrieren an der Fasnacht, also ein sehr körperliches Gefühl von Musik ohne eigentliche Melodie, habe ich sehr gern, ja.
Es ist ja eigentlich eine Zeit, wenn man da so aktiv mitmacht, wie Sie das ja offenbar tun, wo man so außer Zeit und Raum gerät. Man ist immer draußen und lebt ja was völlig anderes.
Ja, das völlige Abnabeln von der alltäglichen Routine.
Und das reizt Sie?
Das reizt enorm. Es ist ja nicht ein isolierter Akt, wo man selber trommelt, sondern man kommt so in einen Fasnachtsorganismus hinein, wo eben alle in die gleiche Richtung gehen. Und das ist auch interessant, dass sich alle duzen zum Beispiel an der Fasnacht. Also auch die sozialen Schranken, die vielleicht bestehen im normalen Leben, die werden niedergerissen und man wird zu einem gemeinsamen Organismus.
Und was würden Sie, um nochmal das jetzt auch so rum abzuschließen, wir sind nämlich am Ende unseres Gespräches, was würden Sie Tauben zugute halten, damit sie glückliche Tauben sein können?
Sagen wir mal, kleine, gesunde Bestände, das ist schon das Optimale.
Für ein glückliches Taubenleben?
Ja.
Ihr letzter Musikwunsch?
Mein letzter Musikwunsch ist eine Band, Other Lives. Das Stück heißt Black Tables, eine amerikanische Band aus Stillwater. Wir haben die entdeckt, in einer Musikzeitschrift war eine CD. Wir haben das immer wieder gehört und dann sind die erfreulicherweise im November nach Zürich gekommen und wir sind natürlich sofort in diesen Club gereist, wo die aufgetreten sind, ein ganz kleiner Club. Wir waren eine Viertelstunde etwa zu früh und da haben wir auch den von uns sehr bewunderten Bandleader kennengelernt, persönlich, der war dort, da war so an einem Bartisch und hat die Leute begrüßt und gefragt, wo sie herkommen. Unglaublich faszinierender, bescheidener und hochmusikalischer Mensch. Die bringen eine Musik, die wirklich etwas Neues darstellt. Die müssen Karriere machen mit der Qualität, die sie anzubieten haben. Bei uns sind sie noch unbekannt. Thank you.
when the whites of your eyes come through, you'll see something new. With your body and mind restored, it's good to see you back home. You've come back with your body and mind restored. It's good to see you once more.
Die Band Other Lives mit Black Tables, der letzte Musikwunsch von Daniel Haag. Der Biomediziner und Taubenforscher war zu Gast bei Angelika Schett.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.